Die Gnade Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, heute wollen wir im ersten Petrusbrief weitermachen. Und wir hatten zuletzt eine längere Pause in dieser Predigtreihe über den ersten Petrusbrief. Und deshalb möchte ich kurz an die letzte Predigt anknüpfen. Ihr habt den Text der vorherigen Verse auch auf dem Gottesdienstblatt abgedruckt und der heutige Text schließt eben direkt an die letzte Predigt an, die über die Verse 6 bis 9 ging. Und das wollen wir uns auch nochmal zusammen durchlesen, damit wir einen besseren Einstieg haben. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Petrus tröstet die Christen in Kleinasien. Sie leben zwar in betrüblicher Zeit, aber diese Zeit ist äußerst begrenzt. Und egal, wie lang diese kleine Zeit ist oder wie lang sie uns vorkommt, im Vergleich zur Ewigkeit ist sie klein. Petrus sagt ihnen zu, dass die Glaubensprüfungen in ihrem Leben nur dazu dienen, ihren Glauben zur Freude Gottes reiner zu machen und sie damit ihr eigentliches Lebensziel erreichen, die Errettung ihrer Seele zur Verherrlichung Gottes. Diese Anfechtungen und Prüfungen, durch die die Christen gehen, sind hart. Aber, so wie Petrus es sagt, sie sind notwendig und sie sind eine Ehre. Liebe und Glaube verstärken sich durch die Läuterung und sind deshalb notwendig für die Christen. Läuft alles glatt im Leben, ist der Zugang zum Evangelium schwierig. Denn das Bedürfnis nach Gott ist nicht da. Wir fragen gar nicht danach. Wir benötigen also diese Anfechtung, um dem Herrn recht nachzufolgen. Denn aufrichtiger Glaube zur Ehre Gottes ist auch geprüfter Glaube. Und eingerahmt hat Petrus diese Begründung der Glaubensprüfung in den Aufruf zur überschwänglichen Freude über die Errettung der Seele. Und soll also nicht die Verzweiflung über die Bedrängnis, ob sie jetzt von innen, aus uns heraus verursacht ist, oder ob es äußere Einflüsse sind, die uns in Bedrängnis führen. Nicht das soll uns treiben, sondern die Freude über das zukünftige Heil und die zukünftige Seligkeit soll uns bestimmen. Ging es letztes Mal um die Heilsfreude trotz Anfechtungen, so geht es dieses Mal um Bestätigung im Glauben und um Gewissheit. Und damit kommen wir zum Predigttext von heute. Petrus nimmt dieses Ziel der Seelenseligkeit, was wir in Vers 9 gelesen haben, er nimmt es auf und zeigt darüber die Verbindung zu den Propheten des Alten Testaments und zu den Engeln, die im Himmel beim Herrn sind. Wir lesen jetzt den Predigttext von heute, 1. Petrus 1, die Verse 10 bis 12. Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist, und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war. Und zuvor bezeugt hat die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten mit dem, was euch nun verkündigt ist, durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist. Was auch die Engel begehren zu schauen. Wir lesen also, dass schon die Propheten nach dem Ziel, was in Vers 9 verkündet wurde, die Seelenseligkeit gesucht haben. Die Propheten haben also nach etwas gesucht, das den Christen in Kleinasien und uns heute vorliegt. So kann man sagen, dass wir in gewisser Weise gegenüber den Propheten einen Vorteil haben. Und so habe ich auch die Predigt überschrieben. Der Vorteil der Christen über Propheten und Engeln. Kommen wir zum ersten Punkt. Die Propheten, die nach der Botschaft forschen. Lesen wir noch einmal Vers 10. Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist. Die Propheten suchen und forschen nach der Seligkeit, die Gott versprochen hat. Sie haben geweissagt von der Gnade, die für die Christen in Kleinasien und auch folgende Generationen von Christen an anderen Orten bestimmt ist. Welche Propheten sind hier gemeint? Es müssen die Propheten aus dem Alten Testament gemeint sein. Denn ihre Weissagungen erfolgten vor der Zeit Christi auf dieser Erde, also vor dem ersten Weihnachten. Denn in Vers 11 lesen wir, und zuvor bezeugt hat die Leiden, die über Christus kommen sollten. Es ist also schon vorher geweissagt worden. Die Propheten können also nicht nach Golgatha gelebt haben. Es kann sich also nicht um die Apostel handeln, auf die hier vielleicht Bezug genommen wird, über die Petrus spricht. Es handelt sich um alttestamentliche Propheten, deren Wort in der Bibel aufgeschrieben ist, und damit sehen wir schon den Vorteil, den wir Christen haben. Wir haben das niedergeschriebene Wort. Wir haben es vor uns. Wir haben ihre Weisungen, Weissagungen über Christus, die wir mit den Evangelien vergleichen können. Und in Vers 11 lesen wir auch, auf welcher Basis diese Forschungen erfolgt sind. Da heißt es, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat. Die Propheten wurden direkt durch den Geist Christi geführt. Obwohl Christus zu Lebzeiten der Propheten noch nicht leibhaftig in dieser Welt war, sondern noch beim Vater. Die Propheten sprechen nicht aus eigener Einsicht, sondern sie verkünden, was der Geist Christi ihnen offenbarte. Christus war an der Entstehung der Prophetien im Alten Testament direkt beteiligt. In den Propheten war er heilsvorbereitend wirksam und daraus ergibt sich die kontinuierliche heilsgeschichtliche Linie vom Alten zum Neuen Testament. Und im Neuen Testament haben wir einige konkrete Hinweise, wie Christus schon im Alten Testament gewirkt hat. Christus war schon an der Schöpfung beteiligt. Wir lesen es in Johannes 1, Vers 3, etwas verschlüsselt, und deutlicher in Kolosser 1, Vers 16 und 17, wo es heißt, denn in ihm, Christus, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und es steht auch im Korintherbrief, im 1. Korintherbrief 8, Vers 6, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Und auch in Hebräer 1, Vers 2, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er die Welt gemacht hat. Christus war also in der Schöpfung bereits gegenwärtig und hat aktiv mitgewirkt. Und auch beim Zug des Volkes Israel durch die Wüste war er dabei. In 1. Korinther 10, Vers 4 lesen wir, und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. In Johannes 12, Vers 41 bestätigt Christus, dass schon Jesaja die Herrlichkeit gesehen hat. So wird es in Jesaja 6, Vers 1 berichtet. Und in Hebräer 11, Vers 26 lesen wir, und Mose hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Mose sah auf die Belohnung, der Geist Christi selbst hatte die Leiden und die Auferstehung, also auch die Herrlichkeit, danach vorausbezeugt, wie wir jetzt aus Vers 11 schon ein paar Mal gehört haben. Die Propheten forschten nach der Botschaft und sie wurde ihnen durch Christus offenbart. Aber nicht alles, was sie erkannten, hatten sie auch selbst vollständig verstanden. Und auch ihre Zeitgenossen konnten mit einigen Weissagungen nicht viel anfangen, sondern viele Offenbarungen haben sich erst erfüllt, nachdem Christus gekommen war. Erst dann haben sie sich erfüllt und damit auch erklärt. Den Christen in Kleinasien und uns liegt jetzt der ganze Ratschluss Gottes vor. Nicht nur das Alte Testament mit den Weissagungen, sondern auch das Neue Testament mit den Erfüllungen. In Vers 12 lesen wir, dass es den Propheten klar war, dass sie nicht alles verstehen. Da heißt es, ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten. Der Prophetendienst zielt auf spätere Zeiten ab, also auf die Berufenen des neuen Bundes. Damit sind nicht nur die Zeugen der Auferstehung gemeint, sondern auch spätere Generationen von Christen. Und auch mit dieser Erkenntnis haben die Propheten weitergeforscht und ihr Leben in den Dienst des Herrn gestellt und ihr Leben dafür eingesetzt. Denn natürlich war auch nicht alles nur für die Zukunft, sondern sehr viele Weissagungen hatten auch Relevanz für die Zeit, in der die Propheten gelebt haben. Der Geist Gottes eröffnete den Propheten die zukünftigen Dinge. Und heute lässt er uns diese Dinge verstehen. Die Weissagungen der Propheten des Alten Testaments werden heute in den Predigten mitgeteilt und sie werden mit dem Evangelium zusammengeführt. Die Propheten forschten nach der Botschaft und wünschten sich sehr, die Heilszeit Christi selbst zu erleben. So sagte Jesus in Lukas 10, Vers 24, denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen und hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Durch den Geist Gottes haben die Propheten erfahren, dass ihre Weissagungen auf die Zukunft ausgerichtet sind. Da möchte ich Habakuk zitieren, 2, Vers 3. Die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht trügen, wenn sie sich auch hinzieht, so harre ihrer. Sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. So spricht Gott zu Habakuk. Der Dienst der Propheten ist also auf die Gemeinden des neuen Bundes ausgerichtet. Vers 12, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten. Die Weissagungen aus dem Alten Testament sind untrennbar mit dem Evangelium verbunden. Denn die Propheten des Alten Testaments haben schon die Botschaft des Evangeliums vorbereitet. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, zu den Propheten, die Botschaft verkünden. Der Geist selbst hat den Propheten die Leiden und Auferstehung vorausbezeugt. Dem Propheten war klar, dass der Mensch seit dem Sündenfall von Adam und Eva ein von Gott getrennter Sünder ist. Das stand für sie völlig außerhalb jeglicher Diskussion. Die entscheidende Frage für die Propheten und in der Menschheitsgeschichte überhaupt ist entsprechend: Wer kann den Menschen von seiner Schuld vor Gott befreien? Im Alten Testament geschah dies durch den Opferdienst. Und dieses Opfer musste immer wiederholt werden. Der Geist Gottes zeigte dem Propheten jedoch, dass es einen besseren Weg geben wird. Und dieser Weg wies auf Christus hin, auf das Lamm Gottes, welche der Welt Sünde hinwegträgt. Christi Opferdienst führte ihn über das Leiden zur Herrlichkeit. Und darüber geben die Propheten des Alten Testaments ebenfalls Zeugnis. Und wie wir in der Lesung gehört haben, wird im Psalm 22 Jesu Leiden am Kreuz beschrieben. Wenn wir es mit dem Evangelium vergleichen, und ich erinnere mich, wir haben auch schon eine Predigt darüber gehört, dann ist es ja sehr, sehr augenfällig, wie genau im Psalm 22 schon die Leidensgeschichte am Kreuz beschrieben wird. Und genauso in Jesaja 53 wird mit Blick auf Jesus Christus das Evangelium verkündet. Vers 4 und 5. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf uns unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Vers 10. Wenn er sein Leben gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben. Und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Die Zeitgenossen der Propheten im Alten Testament konnten mit diesen Prophetien nicht so viel anfangen. Da es die menschliche Vorstellungskraft übersteigt. Diese Offenbarungen haben sich erst mit dem Kommen Christi erfüllt und liegen uns jetzt als Gottes Wort vor. Jetzt können wir das zusammenfügen und es ist uns sonnenklar, wenn wir die Texte nebeneinander legen. Der Dienst der Propheten zielte also auf spätere Zeiten ab. Eben nicht sich selbst, sondern euch. Also uns. Die Christen in Kleinasien können schon auf die Weissagungen der alten Propheten zurückblicken und hören gleichzeitig das Evangelium durch Petrus und die anderen Apostel, in dem die Prophetien erfüllt sind. Gegenüber den Propheten haben sie den Vorteil, dass ihnen der ganze Ratschluss vorliegt. Die Apostel haben das gleiche Zeugnis wie die Propheten im Alten Testament. Das Leiden Christi können sie sogar als Augenzeugen bestätigen. Sie haben alles miterlebt und haben alles gesehen. Und ihnen ist klar, dass die Verherrlichung Christi eben nur über das Leiden erfolgen konnte. Genauso wie es in Kapitel 53 in Jesaja beschrieben ist, haben wir gerade gehört. Im Vergleich zu den Propheten hatte die Generation der Zeitgenossen Jesu ein großes Vorrecht, wie Jesus selbst es sagt in Lukas 10, Vers 23 und 24 und in Matthäus 13, Vers 16 und 17. Aber selig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Das ist also das große Privileg, das die Christen gegenüber den Propheten des Alten Testaments haben. Petrus möchte dieses Privileg jetzt nicht überbewerten, denn das allein macht nicht selig. Für ihn ist es wichtig zu zeigen, wie eng die Verbindung zwischen Altem und Neuem Testament ist. Alles, was er an Jesu Handeln und Leiden während der Zeit mit Jesus nicht verstanden hat, erklärt sich ihm durch das Alte Testament. Denn die Propheten kündigen den Lebens- und Leidensweg Christi schon an. Wir erinnern uns, wie viel Mühe Petrus hatte, seinen Herrn zu verstehen, als der seinen vorgezeichneten Weg schilderte. Markus 8, Vers 31 bis 33. Und Jesus fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Petrus hatte zu dem Zeitpunkt die Verbindung mit den Ankündigungen des Alten Testaments noch nicht erfasst. Er wollte nicht, dass sein Herr diesen Weg geht. Er wollte Jesus nicht leiden sehen, sondern wollte ihn direkt, ohne diesen Umweg, in Herrlichkeit regieren lassen. Jetzt erklärt sich ihm durch das Alte Testament alles. Denn dort ist das Handeln Jesu sehr genau angekündigt, da die Propheten durch Jesus selbst ihre Weissagungen erhalten haben. Jetzt möchte Petrus den Christen in Kleinasien verstehen helfen, dass der grausame Tod Christi am Kreuz kein Umweg war. Es war kein Versehen, es war kein Fehler oder Unfall, sondern das Leiden und der Tod Christi war schon lange im Alten Testament angekündigt. Es ist wichtig zu verstehen, dass erst das Leiden Christi zur Auferstehung und Verherrlichung führte. Er hatte auf gesellschaftliche Anerkennung verzichtet. Er hat sogar die Trennung vom Vater in seinem Leidensweg auf sich genommen. Und genauso sollten die Christen in Kleinasien nicht überrascht sein, wenn auch sie in der Nachfolge Christi leiden müssen. Auch sie erfahren gesellschaftliche Ausgrenzung. Eigenes Leiden verbindet uns intensiver mit unserem Herrn. Später, im 4. Kapitel dieses Briefes, wird Petrus diesen Gedanken nochmal konkret aufnehmen. Da heißt es, ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt, zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Petrus möchte die Leser des Briefes in Kleinasien damit ermutigen, weil sie eben auch ausgegrenzt und teilweise verfolgt wurden. Auch sie hatten Leid zu tragen im Namen des Herrn. Und um darüber nicht zu verzweifeln, um nicht auf den Gedanken zu kommen, es läuft etwas Grundsätzliches falsch, dafür schreibt Petrus ihnen diesen Brief. Denn wenn Christus als Gottes Sohn schon Leid auf sich nehmen musste, um in die Herrlichkeit zu gelangen, mit welchem Recht können denn seine Nachfolger erwarten, dass ihr Leben einfacher ist? Das ist auch immer wieder die Anfrage an unsere Erwartungshaltung. Wie weit sind wir bereit, uns für Christus einzusetzen? Welche Opfer mögen wir bringen? Oder finden wir immer wieder gute Gründe und Gelegenheiten, den leichten Weg zu gehen und unbeschadet unser Leben als Christ zu leben? Bemerkt unsere Umgebung, dass wir Nachfolger Christi sind? Und damit meine ich nicht Besserwisserei oder erhobene Zeigefinger, weil wir meinen, dass wir besser sind. Bleibt uns noch, dass wir auf die schauen, was der Hinweis mit den Engeln auf sich hat. Der 3. Punkt. Engel, die die Botschaft begehren. In Vers 12 lesen wir, was auch die Engel begehren zu schauen. Auf den ersten Blick klingt das zweifellos etwas eigenartig. Denn man könnte annehmen, dass Engel, die Gott dienen und die beständig in seiner Nähe sind, eigentlich schon alles wissen. Sie sind bei Gott und sehen alle Zeit sein Angesicht. Aber offensichtlich wussten sie nicht alles. Und deshalb waren sie gespannt auf das ganze Evangelium. Sie sind an der Verkündigung des Evangeliums interessiert und begehren, das Evangelium zu schauen. Die Engel sind brennend am Heilshandeln Gottes interessiert und sehen erst jetzt, nachdem Christus sein Werk vollbracht hat, die ganze Botschaft. In Epheser 3, Vers 8 bis 10 schreibt Paulus: Mir, dem Geringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi. Und ja, alle ans Licht bringen, wie Gott seinen geheimen Ratschluss ausführt, der von Ewigkeit her verborgen war. Die Engel haben es also auch nicht gesehen. Er war geheim, er war verborgen. In ihm, der alles geschaffen hat, damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Es ist also nicht nur hier auf der Erde nicht zu verstehen gewesen, sondern es ist eben auch für die Engel im Himmel nicht zu verstehen gewesen. Bevor Christus gekommen ist, war den Engeln das Evangelium offenbar nicht vollständig bekannt gewesen. Aber sie sind mit ganzem Herzen engagiert und sie freuen sich über die Umkehr jedes einzelnen Sünders. Lukas 15 spricht Jesus: Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. So sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Die Engel freuen sich über die Errettung von Menschen und begehren nach der Botschaft des Evangeliums. Lange mussten sie auf die Botschaft warten. Auch hier sind die Christen in Kleinasien und auch wir im Vorteil. Denn uns liegt das Evangelium vor, sofort. Wir haben die Heilige Schrift, in der alles erklärt ist. Welche Gründe können wir haben, um nicht in gleicher Weise wie die Engel nach dem Evangelium zu verlangen und danach zu brennen und uns über umgekehrte Sünder, über Errettete zu freuen? Kommen wir zum Schluss und fassen wir zusammen. Petrus zeigt den Christen in Kleinasien und uns, welche Vorteile wir gegenüber den Propheten und Engeln haben. Die Propheten forschten nach dem Erlösungsweg und in ihren Weissagungen fanden sie ihn auch, mussten aber feststellen, dass sie Jesus Christus erst in der Zukunft, dass Jesus Christus erst in der Zukunft und nicht mehr zu Lebzeiten der Propheten kommen würde. Und die Engel sehnten sich danach, diesen Erlösungsweg vollständig zu erfahren. Aber auch ihnen wurde er erst offenbart, als Jesus Christus gekommen ist. Und den Christen in Kleinasien und uns liegt dieser Erlösungsweg vollständig vor. Christus ist als unser Retter auf diese Welt gekommen und als Opfer für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Wir müssen nicht mehr forschen, denn die Offenbarung liegt uns in der Heiligen Schrift vor, der Bibel. Petrus zeigt die Größe des Evangeliums durch eine kurze, aber zeitlich einen großen Bogen umspannende Betrachtung der Vergangenheit bis in die Gegenwart. Vor und nach Christus ist der Glaube immer auf die Erlösung in der Zukunft ausgerichtet. Eben auf die Seelenseligkeit, so wie es Petrus in den Versen 5 und 9 des ersten Kapitels gesagt hat. Petrus zeigt uns, dass wir gegenüber den Propheten und den Engeln den großen Vorteil haben, das Evangelium zu kennen, weil wir nach Jesus leben. Gottes Ratschluss liegt uns als Ganzes vor. Um die Gewissheit, die wir aus seinem Wort ziehen können, mussten die Propheten im Alten Testament immer wieder kämpfen. Sie durften von der Gnade weissagen, aber sie konnten sie nicht ergreifen. Die Propheten haben mit ihren Weissagungen auf den neuen Bund hingearbeitet. Dieser Bund ist auf Jesus Christus gegründet und dem alten Bund überlegen. Im alten Bund wurde nach dieser Zuversicht immer gesucht. Was die Propheten gesucht haben, sehen wir dank Gottes Wort konkret vor uns. Wir können diese Gnade ergreifen. Wir haben sie vor uns und oft sind wir uns nicht bewusst, welche Gnade das allein schon darstellt. Dass wir um die Gnade der Errettung wissen. Die Gnade wird sehr selbstverständlich genommen, denn wir haben es schon so oft gehört. Und es gehört zu unserem Alltag. Aber wir müssen uns fragen, warum wir unseren Vorteil der Gewissheit der Gnade nicht als schlagenden Trumpf gegen die Verlockungen oder Einschüchterungen durch die Welt einsetzen, sondern dass wir eben diesen Gefahren immer wieder erliegen, anstatt uns eben auf diese Botschaft zurückzuziehen und zu sagen, wir können es anders machen. Wie häufig erliegen wir diesen Gefahren? Mit einem gewissen wohligen Verlangen, weil wir annehmen, es ist der angenehmere Weg. Wir haben gesehen, die Propheten wurden direkt durch den Geist Christi geführt und sind dafür jedes Risiko eingegangen. Die enge Zusammengehörigkeit von Altem und Neuen Testament wird hier deutlich. Denn Christus wirkte nicht nur im Neuen Testament, sondern die Propheten im Alten Testament wurden ebenfalls durch Christus versorgt. So möchte ich abschließen mit einem Wort des Herrn, wie es in Matthäus 5, Vers 17 steht und den gesamten Zusammenhang noch einmal aufzeigt. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Amen. Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus seid.